ich möchte einfach alle erinnern, wir sind der Spezie Mensch eigentlich offen. Wir sind eigentlich sehr neugierig und eine Einladung aussprechen, wie viel könntest du vielleicht von diesem Default-Setting wieder in dir spüren? Weil so gelingt es, glaube ich, Grenzen zu überwinden, so gelingt es, Sachen zu gestalten, die vielleicht ein bisschen anders sind und die Welt nicht so als gegeben hinnehmen.
Ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Dranbleiben, dem Podcast, in dem es um unsere Zukunftsoptionen geht. Ich bin André Kramer und hier geht es um eben genau das, unsere Zukunft. Und die ist nicht vorherbestimmt, sie passiert nicht einfach, sie wird gestaltet und sie kann und sollte vor allem durch uns gestaltet werden. Die Frage ist aber nicht nur, wer gestaltet sie, sondern auch, wie machen wir das? Und wie sorgen wir dafür, dass gute Zukunftsaussichten möglichst vielen Menschen zugänglich werden? Dafür spreche ich mit Menschen, die neue Perspektiven einbringen, die nicht nur über die Zukunft nachdenken, sondern sie aktiv mitgestalten und die andere dafür gewinnen wollen. Heute geht es um das Thema Mensch im Mittelpunkt. Das mag vielleicht abstrakt klingen, ist es aber nicht. Das werdet ihr in Kürze hören. Und zwar von Tatjana Wittig, meiner heutigen Gästin. Ich kenne Tatjana aus gemeinsamen Projekten in der Vergangenheit und wollte sie unbedingt für dieses Gespräch gewinnen. Wenn ich in ihre Online-Profile schaue, dann finde ich Begriffe wie AI-Executive, Intrapreneur, Human-Centered Technology, Menschenzentrierung, Search Inside Yourself Trainer, Emotional Intelligence Activist, Inner Development Goals Advocate und noch einiges mehr. Ich glaube, das macht einen richtig interessanten Raum auf, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht bei der Arbeit mit Technologie und natürlich im Business allgemein. Und darüber lernen wir jetzt mehr. Ich freue mich richtig doll darauf. Schön, dass du da bist, Tatjana.
Danke für die Einladung, André.
Tatjana, das war ja schon mal ein beeindruckendes Spektrum an Inhalten, Werten und Dingen, die dich antreiben. Lass uns zu Beginn aber einmal direkt und mit deinen eigenen Worten dem Ganzen näher kommen. Wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, also es ist spannend. Ich bin in das Thema KI mehr oder weniger reingeboren worden. Ich bin auch aufgewachsen in etwas, was heißt Silicon Tiger. Und viele von uns haben vielleicht Silicon Valley gehört. Mhm. Und Silicon Tiger ist das Pendant dazu im sibirischen Tiger. Und das ist da, wo meine Eltern damals Mathematik studiert haben, aber heute würde es wahrscheinlich Informatik oder sowas sein. Ne? Und die haben tatsächlich damals an diesen riesen Rechenzentren gearbeitet mit Lochkarte. Und weil das so wertvoll, diese Rechenzeit war, wurden die 24/7 benutzt, also rund um die Uhr. Ne? Und da haben sie sich quasi nachts bei so einer Rechenzeit immer wieder getroffen, kennengelernt. Und ich bin sozusagen von der Geburt an in diesem ganzen Thema KI unterwegs gewesen, der ganzen Nerdigkeit, habe auch dann so eine Spezial-Mathe-Physik-Schule gewesen und so weiter. Bin ich mit 15 nach Deutschland gekommen, hatte meine Nerdigkeit weitergemacht, habe Ingenieursachen studiert und so weiter. Und dann fragt man sich, hey, wann kam diese andere Komponente dazu? Ne? Weil irgendwann habe ich erkannt, man kommt nicht ganz so weit nur mit diesen harten Inhalten, mit Argumenten, mit Analysen. Und da ist eine andere Komponente. Ne? Und dieser etwas Forschergeist in mir war irgendwie ein bisschen beschäftigt, wie funktionieren wir eigentlich als Mensch? Wie passiert das eigentlich, dass Menschen, die vielleicht richtige Argumente haben, nicht so gehört werden wie vielleicht jemand anders? Ne? Und dann hatte ich gleichzeitig auch Kinder bekommen, inzwischen 4 jugendliche Kinder. Und da habe ich mich ganz tief ins Thema eingegraben. Was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Was heißt das eigentlich, andere mitzunehmen auf eine Reise? Und da habe ich die Ausbildung zum Search Inside Yourself Teacher gemacht. Ich habe Coach-Ausbildung gemacht für Mental Fitness. Und da habe ich in mir so einen inneren Shift auch gemacht, weil ich dann von einem Arbeitnehmer zu einem Intrapreneur wurde und gedacht habe, okay, also es sind wir alle, die die Zukunft gestalten. Ne? Und da hat sich ganz viel in meinem Leben damit geändert. Da kam quasi mein zweites Standbein und heute versuche ich ja beides unter einen Hut zu bringen.
Gab es vielleicht einen besonderen Moment oder einen Wendepunkt in deiner Karriere, der dich da besonders geprägt hat?
Ja, also in der Karriere von außen würdest du sehen, als ich, das war 2020, als ich auf einmal so dieses Evangelizing und dieses Intrapreneur losgelegt habe und einfach gesagt habe, hey, Search Inside Yourself, warum bieten wir es nur den Leader an? Ich möchte, dass jeder das verfügbar machen, habe es zu meiner Mission gemacht. Wir können es einfach jedem verfügbar machen, weil jeder sollte emotionale Intelligenz lernen. Und dann habe ich einfach angefangen, Kurse zu machen. Ich habe mir einfach selbst von meinem damaligen Job, ich war da Tribe Lead für Smart Decisioning, einen ganz vielversprechenden KI-Initiative, habe mich da mehr oder weniger freistellen lassen, habe alle Instrumente von einem Konzern genutzt, von einem Job-Visiting von einem HR-Director. Ey, stell mich frei, ich liefere euch was, das ist Kostenvorteil. Aber darunter, was du nicht sehen würdest, na, das konntest du auf der Arbeitsebene sehen, darunter lag eine persönliche Geschichte. Und zwar bei einer nahe Freundin von mir an Krebskrank, eine lange Zeit. Und wir waren eng befreundet. Und kurz bevor sie auch gestorben ist, und die hat alle Prognosen von Ärzten überlebt. Ne? Die Ärzte sagten, ja, okay, jetzt können sie allmählich Abschied nehmen, nur noch so viele Monate. Und die hat das um Jahre überlebt. Und wir haben kurz bevor sie verstorben ist, noch gemeinsam Urlaub gemacht und ihr sagte, hey, du, mein letztes Lebensjahr war das Schönste. Und ich war überrascht, so, wow, du bist todkrank, wie kann das Schönste sein? Sie meinte, jeder Tag war geschenkt. Jeder Tag, den ich hatte, der war ja eigentlich schon on top. Mhm. Und dann hat sie gesagt, wie würdest du denn leben, wenn du wüsstest, du hast eigentlich jeden Tag nur Geschenk und der ist extra. Und dann hat sie auch gesagt, du, wir haben die gleiche Diagnose. Ich war erst mal erschrocken, ich wüsste nicht, dass ich Krebs habe. Meinte, nein, die Diagnose ist so, wir werden beide sterben. Ich wahrscheinlich sehr bald und du hoffentlich in ein paar Jahrzehnten. Aber die Diagnose ist gleich. Und wie willst du dein Leben gestalten? Was willst du hinterlassen? Was willst du gestalten? Und das hat innerlich ganz viel mit mir gemacht. Das hat mir so eine innere Erlaubnis gegeben, so, okay, ich mache in einem Konzern nicht nur, was quasi jemand will, sondern ich denke größer. Ich nutze meine Lebenszeit und Lebenskraft und alles, was ich habe, auch meine Position im Konzern, um größer zu denken, um etwas zu gestalten, was lebenswert ist, auch für unsere Enkelkinder.
Wow, das ist auf jeden Fall eine sehr bewegende und tragisch-traurige Geschichte, aber sehr, sehr bemerkenswert. Danke, dass du das so teilst. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es einfach diese Momente gibt, wo man nicht mehr auf die gleiche Art und Weise auf etwas schaut, was schon immer da war oder so. Ne? Das heißt, was ich noch sagen wollte, ist, du hast gerade schon tolle Begriffe genannt, Search Inside Yourself und alle möglichen anderen Dinge. Die werden wir alle abschichten gleich im Gespräch. Wir nähern uns dem an. Und ich würde gern starten jetzt nochmal. Ne? Wir haben gesagt, wir wollen heute über das Thema so Mensch im Mittelpunkt stehen, was Technologie, Business und so weiter. Was bedeutet denn für dich so Mensch und Menschenzentrierung bei dieser Arbeit? Was ist das für dich und was gibt es da vor allen Dingen für Herausforderungen vielleicht?
Im Großen geht es darum, was heißt das, Mensch zu sein heutzutage. Ne? Und eigentlich, wenn du so ein bisschen raussummst, ich habe mal neulich so ein bisschen überschlagen, wie wir Menschen jetzt hier mit Evolution und so weiter geworden sind, was wir sind. 125.000 Generationen waren wir Jäger und Sammler. Steckt ganz tief in uns drin. Ne? Dann waren wir ungefähr 500 Generationen Farmer, Landwirte, 10 bis 15 Generationen Industriezeitalter und jetzt, ja, wie lange leben wir im Informationszeitalter? So zwei Generationen. So. Und ich habe da auch mit einem Biologieprofessor drüber gesprochen, ne? Und dann sagte er, Evolution braucht Zeit. Ne? Also die kommt gar nicht dem hinterher. Ne? Und deswegen, also technologisch gesehen, wäre das so, als ob wir ein ganz altes Smartphone haben und versuchen, da neue Apps immer drauf zu laufen. Ne? Deswegen unsere Human Operating System, wenn du so willst, ist ein bisschen veraltet. Ja? Und was heißt es eigentlich, ein Mensch zu sein heutzutage? Und das hat viele Aspekte. Ne? Ich als Kunde, ne? Technologie ist so viel schlauer und ich mit meinem paläontologischen Gehirn werde da ja, hier und da unters Licht geführt. Was heißt das für mich als Unternehmen, dass ich arbeite, was für Kunden entwickle? Versuche ich einfach die Schwachpunkte von diesem paläontologischen Gehirn auszunutzen, um schnell Geld zu machen? Oder versuche ich echte Probleme zu sehen und zu diesen echten Problemen eine Lösung zu bieten, die im besten Fall auch für mich vom Business her sich lohnt. Ne? Und das ist so für mich. Und das Dritte ist, ich als Arbeitnehmer, mit dem Ganzen, was um mich passiert und mit dem ganzen Sorge, uff, was macht die KI mit mir? Wie gelingt es mir, im Fahrersitz zu bleiben? Wie gelingt es mir, das Ganze als so Fahrer zu nutzen? Ne? Mhm. Steve Jobs hat ja damals Bicycle for the Mind Richtig. Gesagt, als er den Macintosh gelauncht hat. Ne? Wie gelingt es mir sozusagen, derjenige zu sein, der sagt, okay, Technologie hilft mir, aber ich werde nicht zu dem Planlosen, wo fährt es denn eigentlich hin und verlerne das Laufen, wenn das Fahrrad kaputt ist. Ne?
Was siehst du denn gerade so für einen Status quo, wenn du dir das anschaust? Auf der einen Seite ne, Chancen, da hast du das Stichwort KI genannt, da bist du ja auch beruflich stark eingebunden und aktiv. Wo sind wir denn da gut unterwegs und wo gibt es eine Schieflage, die dich besonders beschäftigt?
Also die Schieflage, die mich beschäftigt, ist, dass wir als Menschen ja eigentlich unsere ja, erste große Begegnung mit KI, mit Technologie ja eigentlich jetzt so auslöffeln. Ja? Mhm. Und keiner hat es böse gemeint. Ne? Was ich anspreche, ist soziale Medien. Mhm. Keiner hatte böse Absichten. Ich denke, alle, die Absichten waren ja gut. Lass uns Minderheiten verbinden, lass uns den Leuten eine Stimme geben und so weiter. Aber die Anreize, die dahinter gelegen sind, das hatten wir nicht im Blick gehabt. Ich sag mal, wir als Menschheit. Wir als Menschheit hatten die Anreize nicht im Blick gehabt, weil am Ende des Tages, mal rausgesummt, waren Kapitalgeber da und die haben gesagt, ach ja, fantastisch, dass der so ein Facebook oder was launcht. Wie mache ich da Geld, indem Leute möglichst lange am Screen hängen? Ja. Wie mache ich, dass sie am Screen hängen? Gehe ich direkt ins dieses, was ich erklärt habe, paläontologische Gehirn rein und sage, ah, das blinkt was rot. Ich habe hier einen Like-Button. Wir alle haben diese Sehnsucht so, oh, ich werde gesehen, ich werde gemocht. Und die Designer, ne, die haben ja auch ihren Job gemacht. Die hatten das als eine intellektuelle Aufgabe gesehen. Boah, wie muss ich das Sliding und Dropping und Cropping machen, damit das möglichst intuitiv und schön für den Kunden ist. Aber eigentlich, dieses intuitiv und schön machen, ist eine Falle da drin. Ne? Eigentlich müssen wir manche Sachen, die wir so nicht wollen, möglichst umständlich machen. Ja. Ne?
Counterintuitiv. Ja.
Ne? Und das ist so, was macht mich aber auch hoffnungsvoll, dass das allmählich zur Sprache kommt, dass das allmählich immer mehr Menschen verstehen, dass ich merke, und das ist ein Teil von meiner Mission, zu sagen, naja, das sind nicht nur ein paar irgendwie Leute im Silicon Valley, die unsere Zukunft gestalten, sondern wir alle in der Art und Weise, wie wir reden. Was mich sehr hoffnungsvoll macht, ist auch die Jugend. Ich habe ja gesagt, ich habe 4 jugendliche Kinder und die sind, wir denken zwar, ach ja, die Jugend, die hängt nur am Smartphone. Das stimmt nicht. Die sind teilweise da in diesem System drin, die Hausaufgaben sind drin, der Fußballtrainerplan, aber die wünschen sich und sind ganz vorne dran, auch diese ganzen Tools auszuprobieren, zu sagen, hey, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das macht mich hoffnungsvoll, dass sie da nicht nur blind abrauschen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Durch die eigenen Kinder. Aber auch, ich habe in letzter Zeit viel gelesen, wo halt eben genau es gegen dieses Klischee geht. Die Jugend, die sind alle dem Smartphone verfallen, kontrolllos und Opferrolle. Sondern, da ist sehr viel Reflexion und auch Hilferuf im Sinne von, uns fehlt hier ein Rahmen.
Genau.
Und das finde ich sehr bemerkenswert, sehr interessant und auch hoffnungsstiftend dabei und auch so ein Appell an uns als Erwachsene und auch als Menschen, die da in solchen Ökosystemen das gestalten, auch das aufzunehmen.
Absolut. Ich mache ja gerne Workshops mit Jugendlichen, ne? Und eine Formulierung, die mich echt berührt hat, da sagten die, ja guck mal, das ist so, als ob ich Brokkoli essen will und auf dem Brokkoli ist Heroin draufgestreut. Ne? Also okay. Ich dachte, wow, es berührt mich. Ne? Aber das, was sie sagen, ist, wir wollen eigentlich so gesund aufwachsen und so miteinander zu tun haben, aber wir kommen ohne Smartphone ja gar nicht aus. Es ist ja quasi Bedingung für Schule, für alles, dass man es nutzt. Ne? Und der Appell ist ja auch, ja, können wir das Notwendige irgendwo verfügbar machen? Aber das, was so süchtig macht, irgendwo so ein bisschen im Schrank weiter verstecken, dass ich zumindest nicht so leicht immer darüber stolper in dieser Gewohnheit und Langeweile und ja, okay.
Ich finde die Brücke und die Parallelen, die du aufgezeigt hast, zu wo kommen wir jetzt her, so in den letzten 10, 15 Jahren, Smartphone, Social Media und so weiter. Und dann kriegen wir das Turbocharging durch KI, wo wir noch gar nicht wissen, was dahinter steckt. Ne? Wir hören ganz, ganz viel sehr negative und kritische Stimmen, die ich auch höre, die ich aber nicht immer teile, weil ich sehe auch sehr viel Wert da drin und glaube, wir müssen irgendwo diesen Grad finden, wo wir halt das Optimum an, was ist denn der Benefit, der Wert, den wir davon haben, finden. Und deshalb die Frage an dich, wie nimmst du das wahr? Gibt es KI-Anwendungen, die du jetzt gerade siehst, auch vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen und Probleme, die positiv stimmen, weil das vielleicht Themen sind, die gesellschaftliche Herausforderungen angehen oder auch ganz individuelle zum Beispiel in diesen Fällen, die du gerade genannt hast?
Ich würde ungern so das gut und schlecht kategorisieren. Weißt du, ich will das Wort Bewusstheit nutzen, ne? Dass wir mit Bewusstheit nutzen und sagen, zu was ist was gut. Ne? Und ich sehe ganz vieles, wo KI hilfreich ist. Ne? Wenn du zum Beispiel, ich nutze das manchmal, dass ich sage, gib mir andere Perspektiven, weil genau wissend, wir haben alle ein Bias. Ne? Dann sage ich, guck mal, dass es sich die Sachen sehen würde. Bitte stell dir vor, du bist drei unterschiedliche andere Personen und gib mir deren Perspektiven. Gib mir Perspektiven von jemandem, der einfach einen ganz anderen demografischen Background hat, damit ich einfach meine Sicht weiten kann. Was du auch nutzen kannst, KI, habe ich neulich gemacht, ne? Durch die ganze Unterhaltung, die wir haben, weiß ja KI so einiges über uns. Nur kannst du einen Prompt schreiben, zu sagen, hier, du bist ausgebildet, emotional intelligent und so weiter. Basierend auf dem, wie ich dir so gefragt habe, mach mir ein Persönlichkeitsprofil mit allen meinen Schwächen und Stärken und zeig mir, wo ich noch besser werden kann. Und dann hast du wie so einen siebten Sinn, der mitgeht, ne? Und auch gewisse Art und Weise dann so ein Co-Pilot ist, im Guten, ne?
Ja, das ist so, ne? Wir geben intimste Sachen preis, ne? In unseren Konversationen mit den Chatbots und da ist der eigene Datenschatz und das eigene, ja, was das neuronale Netzwerk der KI füttert, was da über uns liegt. Spannender Gedanke, ne? Ich habe das auch wahrgenommen, ist ein paar Wochen her, ne? Wo das so die Runde machte. Dieser Prompt, frag mal ChatGPT oder Claude oder was auch immer, was es über dich weiß, wo teilweise ganz spannende Anekdoten dabei rausgekommen sind. Da geht es ja an das, was uns als Menschen und Individuen ausmacht, ne? Was auch helfen kann, uns besser zu entdecken. Und da du das Stichwort in unserem Gespräch ja schon mal genannt hast, nämlich emotionale Intelligenz, was heißt das denn für dich genau in diesem Kontext? Welche Rolle spielen denn emotionale Intelligenz und Empathie in der Technologie und auch in der KI-Entwicklung?
Also emotionale Intelligenz fängt bei mir mit diesem Bewusstsein an. Ne? Also Bewusstsein über unsere Limitationen, Bewusstsein, was das gerade mit mir macht. Ne? Und auch was jeder von uns, der verliert sich mal in diesem Doomscrolling. Natürlich, weil es quasi unser Gehirn fokussiert. Und dann zu sagen, oh, da passiert das. Und emotionale Intelligenz ist auch das innerliche, nicht sich zur Schnecke machen und sagen, ach, ich bin hier so ein Taugenix und ich bin schon wieder dem verfallen, sondern das mit Bewusstheit zu nehmen, sagen, hey, aber was mache ich denn damit? Und mir bewusst dann so eine, sage ich mal, Selbststeuerung zurechtzulegen und zu sagen, ich merke, dass ich dann und dann verloren gehe. Okay, ich möchte vielleicht morgens mein Smartphone ganz weglegen. Ich möchte mir einen analogen Wecker kaufen. Ne? Und das ist für mich emotionale Intelligenz zu erkennen, was macht was mit mir? Und was macht es vielleicht meine Interaktion zu anderen? Und das Thema Empathie hat eine ganz große Bedeutung für mich. Du hast ja auch eben schon genannt, die KI, die kennt uns ja ganz gut. Du kannst dir einen Prompt schreiben, sei mein empathischer Partner und so weiter. Wozu brauchen wir überhaupt Menschen? Menschliche Interaktionen, weil, hey, vielleicht hast du schlecht geschlafen und bist heute ganz ranzig zu mir. Ne? Also, wozu brauche ich überhaupt die menschliche Interaktion? Aber ich glaube, ganz tief in uns drin, und das ist außerhalb der Wörter, das merke ich immer wieder, wenn Menschen zusammenkommen, da ist, klingt vielleicht esoterisch, Energiefeld, aber die Information, die zwischen Menschen ausgetauscht wird, die ist nicht nur Wörter. Allerdings. Und ich glaube, das können wir nicht ersetzen. Und das bleibt ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, das, was uns am Ende des Tages als Mensch ausmacht. Wir auf diesem Planeten sind ja nicht der stärkste und nicht der schnellste Spezie. Ne? Aber vielleicht dieses uns verbinden können für gemeinsame Sache und einfach wissen, okay, wir sind jetzt miteinander in eine Mission unterwegs. Und das passiert nicht nur mit Wörtern.
Und dann sind wir auch ganz schnell bei so einem Thema wie Responsible AI, mit dem du dich ja auch intensiv beschäftigst.
Genau.
Was bedeutet das denn im Alltag und deiner Arbeit zum Beispiel?
Also, ich bin im technischen Bereich unterwegs, also bei Telekom im Vorstandsbereich Technologie und Innovationen. Und ich bin super, super froh, dass es erst vor anderthalb Jahren passiert, dass wir da eben eine offizielle Stelle haben innerhalb vom KI-Kompetenzcenter, das auf das Thema, wie machen wir verantwortliche KI? Klassischerweise in einem Konzern würde das irgendwo bei Compliance oder bei Legal irgendwo liegen. Und ich glaube, dann springen wir zu kurz, weil dann sagen wir Leuten, ja, dann kriegst du eine Abmahnung, dann das und das zu verfolgen. Indem wir das so tief an der DNA installieren, wo quasi Sachen entwickelt werden, schaffen wir weg von diesem, ach, das ist schon wieder eine Regularie und irg, doof, sondern wir sind mit am Tisch und sind in Diskussion eingebunden. Wir haben jetzt neulich ein Projekt gemacht, wo Menschenbilder genommen wurden, wurden mit KI modifiziert und dahinter liegte für den Konzern ein Use Case, dass man ganz schnell ganz viele Werbebotschaften verschicken kann. Und da haben wir als Team gesagt, Moment mal, das sind ja Bilder von Personen. Ja. Lass uns mal gucken auf die und die und die Aspekte. Ne? Und dann kommt es nicht von, ach ja, jetzt kommen wieder die Legal-Leute, sondern, oh, das sind ja hier Leute aus unserem Team und oh, habt ihr mitgedacht? Natürlich ist das nicht immer bequem, diese Rolle einzunehmen. Ne? Das ist so ein bisschen ein Brückenkopf. Ne? Richtung Compliance bin ich die, ach ja, ihr seid so innovativ und so weiter. Ne? Und Richtung meinen Kollegen bin ich so, bist du jetzt auch Compliance-Legal-Tante? Nein, eben nicht. Ne? Aber für mich ist das auch etwas, was in die DNA rein muss. Ne? Wir müssen KI und alles so und Innovation von DNA treiben, aber auch diese Integrität, dieses Gefühl von, wir wollen hier was Wertvolles schaffen für die Menschheit und nicht nur Job to be done machen und ja, mach hier mal ein Programm, das XY macht. Nee, lass uns mal das so nachdenken und so sinnstiftend machen, dass da keine Mitfolgeschäden entstehen.
Du hast das ja gerade schon anklingen lassen und worauf ich jetzt hinaus will, das ist ja, wenn man so übergeordnet, wenn man guckt, die Industrie oder auch die Narrative in den Medien, da sieht man häufig sowas wie Responsible AI, das ist super wichtig, aber auf keinen Fall deswegen den Anschluss verlieren. Also da wird ganz schnell so eine Antipodenbeziehung herbeigeredet und auch manifestiert, finde ich. Also Responsible Business, was auch immer mit Regulierung selbstverständlich einhergeht, das steht dem Erfolg irgendwie entgegen, ne? Was auch immer Erfolg bedeuten mag in diesem Kontext. Das ist ja auch eine spannende Frage, was das heißt. Aber das wird dann in so eine Spannung gesetzt. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Wie siehst du das und wie sind deine Erfahrungen damit, weil du ja genau an so einer Schnittstelle auch arbeitest?
Also, ich sehe da total viel Spannung. Ne? Oh, da sind Menschen, die sagen, hey, los, schnell, stell nicht so viele Fragen, nicht den Anschluss verlieren. Ich versuche hier, man nennt das so vielleicht Aikido-Technik zu verwenden, nicht mit Konfrontation, sondern die Leute nutzen für das, was sie wollen. Wir wollen ganz viel mit KI erreichen, haben jetzt auch große Ziele im Capital Markets Day kommuniziert, ne? Und dann formuliere ich das, was sonst als Hürde wäre, sondern als notwendige Bedingung. Damit wir nachhaltig mit KI Erfolg haben müssen, müssen wir responsible machen, also Bug zum Feature machen, wenn du so willst, ne? Also Debug, an dem man stolpern würde, sagen, nur so funktioniert es langfristig und nachhaltig. Und es gibt auch Beispiele aus anderen Industrien, wie zum Beispiel der Anschnallgurt. Der wurde ja erstmal, ich glaube, Volvo war das, die es erfunden haben, und hat jeder gesagt, boah, also, naja, braucht kein Schwein und Sicherheitskomponenten. Aber heutzutage haben wir es alle, ne? Und damit kannst du dich als Innovationsführer positionieren. Und deswegen meine Frage hier in dem Raum, das zu überdenken mit anderem Mindset dran zu gehen, nicht nur oh, und das verlangsamt das, sondern nee, lass uns gucken, kann das uns helfen, um so erfolgreicher Business zu machen, als Europastandort, als ein Konzern, der Vertrauen genießt.
Hast du konkrete Beispiele, wo so Ethik und Innovation so Hand in Hand gut funktionieren und sogar bessere Ergebnisse liefern?
Also du kannst zum Beispiel der ganze Mittelstand, das Thema EU AI Act, die haben ja nicht die riesige Compliance-Abteilungen, die das entwickeln wollten. Da kommen sie zu uns, zu Telekom, und die sagen, hey, ihr habt jetzt einen guten, sicheren Ruf, hilft mir mal, das zu machen. Ne? Und dann kann ich sagen, ha, guck mal, das ist nicht nur, dass wir eine Krücke, ein Legal-Requirement umsetzen müssen, sondern das, was wir hier lernen, was wir für uns sowieso machen, können wir auch für Gutes für uns Geschäft und für Hilfestellung für die anderen Konzerne auch nutzen. Zum Beispiel.
Ja, also was mir, ja, ich bin ja auch in dem Feld unterwegs, und was ich immer sehr hilfreich fand und immer noch empfinde, ist natürlich, wenn man den Blick nach vorn richtet. Ne? Also gar nicht so im Sinne von den Teufel an die Wand malen, aber wenn Technologie so mächtig ist, wie die ist und ja immer mächtiger wird und immer schneller, dann ist das Thema Vertrauen natürlich extrem wichtig. Und da sind wir in meinen Augen bei einem klassischen Businessbegriff, der auch greifbar ist, völlig unabhängig von Technologie. Vertrauen zu den Kunden und Kundinnen, zu den Businesspartnern, Lieferanten und all sowas. Und ich finde es immer sehr hilfreich, eben aufzuzeigen, dass dieses Vertrauen ja zu erhalten und zu schützen gilt. Und dass halt eben einige Risiken in der Technologie liegen. Ne? Die Frage, was möchtest du, dass morgen nicht in der Zeitung steht über dich oder dein Business oder dein Handeln im Business und so weiter.
Absolut. Und wir wissen alle, also nur jetzt mal businessmäßig betrachtet, wie viel mehr Mühe es ist, Neukundengewinnung, Kundenrückgewinnung, versus einfach glückliche, zufriedene Kunden zu haben, die einfach sagen, ich werde hier nicht irgendwie hintergangen, sondern wir gehen vertrauensvoll miteinander um. Dieser Konzern ist ein Tech-Konzern, die haben alles im Blick. Die engagieren sich auch vielleicht weiter als das, was sie nur machen müssten. Und da bleibe ich gerne. Mhm. Und dann entsteht ja auch ein Business-Narrativ dann auch dabei.
Wenn du jetzt in dieses Ökosystem reinschaust, Business, meinetwegen Corporate und das Thema Technologie, KI, was sind denn da für dich so Role Models, wenn es darum geht, Innovation Leadership auf der anderen Seite, aber das Ganze eben mit einer gesunden Portion dieses Verantwortungsgefühl für die Technologie. Gibt es da welche?
Ich hoffe, wir können es sein. Also nein, ganz im Ernst, in dem ganzen Spagat, was wir da haben, wir brauchen Politik, aber wir merken, dass sie dem gar nicht hinterherkommen. Dann haben wir die ganz schnell laufenden chinesischen Startups und Corporations und Silicon Valley und so weiter. Und ich glaube, wir könnten in einer Position sein, ein europäischer, globaler Tech-Konzern, der quasi die Gesetzgebung mitgestaltet, aber vielleicht noch einen Schritt weiter vorausläuft, und Sachen vordefiniert, die im Inneren von jedem Entwickler sich die spiegeln, aber vielleicht später in einer offiziellen Gesetzgebung ändern könnte. Ne? So was, ein Beispiel, Green AI Principles. Mhm. Zurzeit gibt es noch kein Gesetz, was die regelt für Green AI.
Also es wäre jetzt KI Thema. Und Nachhaltigkeit.
Genau. Genau. Das Thema ist ja riesig, weil KI-Modelle verbrauchen sau viel, nicht nur Daten, sondern vor allem, um sie zu verarbeiten, Strom. Ja. Und damit für die Kühlung auch Wasser. Und da sollten wir uns ja eigentlich drum kümmern, als die Gesellschaft die Sachen nachhaltig machen will. Und da haben wir uns auch selbst Principles definiert, obwohl es gesetzlich noch gar nicht notwendig ist. Ne? Und können wir diese Vorreiterrolle einnehmen, übernehmen und damit mitgestalten, was de facto Standard wird.
Ja, das sind gute Beispiele des Vorangehens von Akteuren jetzt zum Beispiel. Ne? Wie du sagst, welche Rolle siehst denn du insgesamt für Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und so weiter bei der Gestaltung verantwortungsvoller Technologie? Wie können die das gut gemeinsam hinbekommen?
Ja, es braucht uns alle. Es braucht uns alle, weil also am Ende des Tages, die Unternehmen haben so viel Menschen, die da drin arbeiten, so viel Produkte, die sie machen. Na, deswegen, und wenn du sie nur versuchst zu regeln und zu regulieren, dann wird es immer Schlupflöcher geben und etwas, was wir nicht bedacht haben. Gelingt es, die Unternehmen so auszurichten, dass da ein innerer Kompass, ein inneres Bedürfnis ist, eben um dieses nachhaltige Geschäfte zu machen, zu sagen, hey, Gesetz, sowieso, klar, haben wir sowieso und wir gehen sogar 3 Schritte mehr. Individuen in unterschiedliche Rollen brauchen wir, weil als Konzern kann ich ja auch nicht in den Kopf und in die Hände von jedem einzelnen Mitarbeiter reinregieren. Also ich kann Abmahnungen, Regularien, Schulungen geben, aber meine Hoffnung und Mission ist, dass gelingt, jedem Einzelnen das Gefühl zu vermitteln, das, was du machst, ist nicht nur ein bisschen Code-Zahlen, sondern in der Art und Weise, wie du machst, hast du ein ganz kleines bisschen, wo du die Weiche für uns hinstellst. Denk doch mal einen Schritt weiter und denk nicht nur an das Abmahnung und Regularien, sondern ganz kleines bisschen, was macht das mit dem Nutzer, dieses Feature, was du vielleicht so rumbaust oder so rumbaust und ein Pop-up, der erscheint oder nicht erscheint und so weiter, ne? Und in diese Gesellschaft und Akademie brauchen wir, denn manchmal denke ich, das sind so schlaue Menschen in Akademie und die schreiben so schlaue Papers, aber wir schaffen da nicht die Verbindung zu dem Unternehmenswelt und Politikwelt und so. Wie gelingt das besser? Wie gelingt da der Dialog besser, zu sagen, ihr forscht, ihr macht da was Spitzes? Welche Erkenntnis nehmen wir für uns raus? Da haben wir mit Fraunhofer auch mal was diskutiert rund um das Thema, kannst du die Moral von Moral messen in einem KPI?
Spannend.
Schwierig, ne? Aber also, es braucht uns alle und es braucht dieses Jeder muss aus unserer Blase da aussteigen und gucken, was kann die andere Blase dazu beitragen, damit es dann im Gesamtkontext das Gemeinsame gelingt. Weil auszulöffeln haben wir es ja alle, unsere Enkelkinder und wir. Ne?
So ist es.
Also da ist kein heiße Kartoffel und schwarze Peter hilfreich.
Ja. Ja, und ich weiß ja auch, dass du eigentlich keine Gelegenheit auslässt, um gerade an der Schnittstelle in die Akademia-Welt solche gemeinsamen Aktivitäten zu machen und so weiter. Ne? Aber, und ich habe auch Erfahrungen da und fand das immer extrem bereichernd, auch gerade dann aus dieser Corporate-Denke rauszukommen, dass einen das vielleicht am Ende des Tages sogar noch aufhält und man muss die Studierenden aufschlauen und so weiter. Meine Erfahrung war weil eher, nee, das geht wirklich in beide Richtungen, der ganze Wert dabei. Ne? Da kommt viel Praxis in die eine Richtung und da kommen aber sehr, sehr smarte Ideen in die andere Richtung, die im Business vielleicht sonst keinen Platz haben und da dringend hin müssen. Von daher bin ich selber auch ein großer Verfechter dafür, das noch viel weiter zu intensivieren. Und das aus so einem Nischenthema, wo sich so einige motivierte Individuen, die immer wieder diese Fäden in die Hand nehmen, zu den Unis und Programmen und so weiter, die es gibt, ja, dass wir das größer machen müssen.
Absolut. Akademie, Workshops mit Jugendlichen, Austausch mit Jugendlichen, Austausch mit Zivilgesellschaft. Und natürlich müssen wir es schlau machen, damit der Tag hat noch immer 24 Stunden. Ne? Also habe ich noch keinen Trick gefunden, wie wir das vergrößern. Aber ich bin fest davon überzeugt, in intelligenten Formaten lassen sich gegenseitige Befruchtungen hinkriegen.
Wo wir jetzt sind, da hat es ganz viel mit Kultur zu tun. Du hast schon das Thema Purpose genannt. Ne? Also das so inspirieren. Ich kann niemandem sagen, hab jetzt Purpose XY und so weiter, aber man kann ja inspirieren und hoffentlich kommt da was. Wie schafft man denn deines Erachtens so eine Kultur, wo man einen, ich sag mal, wie einen Garten bestellt, der richtig toll blühen kann, wo die Leute Bock haben mitzumachen, wo auch die richtigen vielleicht so klicken, andocken und so weiter. Wie machst du das?
Ja, wir machen wir's. Ich bin ja nicht allein zum Glück mit diesen ganzen Missionen. Ich glaube, Kultur passiert nicht von oben herab. Ja, es braucht natürlich schon oben so eine Ausrichtung und so weiter, das ist wichtig. Aber du musst die Menschen im Herzen irgendwo berühren. Und jeder ist beschäftigt und hat für nichts Zeit. Aber wenn es gelingt, einfach, und da ist das Beispiel Human-Centered Technology Community, die bei Telekom vor 2,5 Jahren entstanden ist. Und wo Menschen vom Herzen her hinkommen. Nicht, weil jemand gesagt hat, nicht vom Mandat her und nicht, weil jetzt 7 Leute jetzt diese Kultur machen müssen, sondern wo Menschen freiwillig zusätzlich zu ihrem Job sagen, wow, das ist mir ein wichtiges Thema, da komme ich gerne hin. Ne? Und das sozusagen an der Basis als Graswurzelbewegung, dann da oben hoffentlich sehr überzeugte Vorstandsmitglieder und dann dazwischen immer wieder Alliierte zu finden, immer wieder Bereiche zu finden, die da mitmachen. Ja, und Narrative zu finden, wie sie davon auch de facto profitieren, wie sehr es in ihren Job einzahlt in das, was sie sowieso machen müssen.
Ja, kann ich bestätigen, sehr wichtig. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Wenn wir jetzt dann mal weitergehen, ich würde mich gerne dem annähern, wir haben gesagt, die Technologie, die begeistert, die ganz viel kann, die sich aber auch so schnell wandelt und uns vor Herausforderungen stellt, dass wir sie richtig hinbekommen und als Menschen da im Mittelpunkt bleiben. Also das Thema so, Halt und Sinn in diesen schnellen Zeiten. Ich habe gesehen, du hast das ja auch schon anklingen lassen. Du sprichst über Search Inside Yourself. Du bist engagiert bei den Inner Development Goals. Und du hast mal gesagt, die Inner Development Goals, die sind genauso wichtig wie die SDGs, also die Sustainable Development Goals der United Nations. Was meinst du damit und wie zahlt das auf dieses Thema ein, worüber wir reden?
Ja, diese ganze Sachen, die du genannt hast, ne, und da sind noch ein paar mehr. Ich habe noch ein Mindfulness Pioneers Grassroots-Initiative gestartet, die fangen alle bei einem Individuum an und sagen, am Ende des Tages müssen wir uns selbst in den Spiegel schauen und gucken, wer bin ich, was motiviert mich, warum bin ich denn da? Und dann gelingt es mehr, dieses Schritt raus aus diesem Hamsterrad. Ja, jemand hat gesagt, ich muss das machen, ich habe hier keine Zeit. Ne? Wenn es dir einmal gelingt, da innezuhalten und zu sagen, Hamsterrad wird sich immer schneller drehen. Ne? Aber was willst du eigentlich gewesen sein? Ne? Sehr kraftvolle Frage, die man sich stellen kann, ist, sehr kraftvoll ist, wenn ich irgendwann sterbe, was sollen die Menschen über mich sagen? Oder ein bisschen abgeschwächt ist, wenn ich 80 bin, ne? Wie sollen mich die Menschen in Erinnerung behalten? Wie sollen meine Enkelkinder mich in Erinnerung behalten? Und das macht mit Menschen ganz vieles, in meiner Erfahrung, ne? Weil das hilft mir, aus diesem, oh, jemand hat gesagt, sondern hey, was will ich denn eigentlich? Was ist denn mir eigentlich wichtig? Und dann fängst du an, aus deinem Inneren zu arbeiten. Und nicht mehr, weil jemand gesagt hat, sondern hey, das Thema Freiheit und Fairness ist mir einfach so wichtig. Ne? Und dann klemme ich mich dahinter ein, weil es in meine Werte mit einzahlt. Ne? Und dann ist das nicht mehr der bezahlte Job, sondern hey, mich kann keiner aufhalten. Ich bin auf einer Mission. Ne? So, und so setzen die Inner Development Goals, die als eine Initiative hier aus Stockholm gestartet sind, auch zu sagen, naja, die Probleme, die wir heutzutage haben, die sind im Grunde begründet in dem Verhalten, das wir als Menschen mitbringen. Ja, und so tief müssen wir ansetzen, die Akteure von dem ganzen System, also uns Menschen, mitnehmen, mit berücksichtigen und daran erinnern, was eigentlich unser innerer Kompass ist. Was wollen wir denn eigentlich?
Ja, man sagt ja, ne, Veränderung startet immer bei dir selbst. Und das ist dann wirklich der Lupenblick in dich rein, im Sinne von, was ist mir wichtig, was treibt mich an und was habe ich aber auch für Werkzeuge aus mir heraus, meine Arbeit zu machen und die Arbeit, die eingebettet ist in was Größeres, Ganzes. Ja, finde ich auch sehr wichtig. Und genau. Wie nimmst denn du das wahr? Ich meine, wir leben in einer krassen Welt, sag ich es mal, ne? Die halt auch ganz viel Backlash erlebt dazu. Glaubst du, dass so eine Konzentration und Besinnung darauf genug Inseln schaffen kann, dass Menschen, die sich dem widmen, Unternehmen, die das fördern und die auch dahinter stehen, eben doch trotz der ganzen Widrigkeiten, die wir da gerade haben, in eine positive Zukunft gehen?
Ich bin fest davon überzeugt. Weil wenn es mir gelingt, für mich selber diese kleine Insel zu schaffen, auf der ich einfach feststehen kann, ne, mit meinem ganzen, hey, das nehme ich wahr, das passiert mit mir, das macht die Außenwelt mit mir. Oh, das sind meine eigenen Regulationswerkzeuge und so weiter, fange ich bei mir an. Und wenn gelingt, andere sich bei sich auch anfangen, dann entsteht eine ganz andere Verbindung zwischen uns Menschen, die nicht so leicht zu erschüttern ist durch das, was außen passiert und die im Idealfall solche Ausstrahlungseffekte haben kann. Ne? Weil zahlenmäßig sind wir doch so viel mehr als Menschen, die irgendwas Böses im Schild führen oder irgendwie nicht der Menschheit gut tun. Allein zahlenmäßig sind wir doch so viel mehr. Gelingt es denn uns, so zu verbinden als Menschheit und im Kleinen das so zu lösen, dass wir solche unaufhaltsame Ausstrahlungseffekte haben? Davon bin ich überzeugt.
Ja, das ist wie ein Unterhaken, ne? Also wenn die Zeit ein bisschen genau, rauer sind,
genau.
Erstmal stärkt einen die Gewissheit der guten und wertvollen und belastbaren menschlichen Beziehung. Und das, ne, das kommt ja dann aus jedem von uns heraus. Und es kann uns, glaube ich, auch einfach in unserer Wirksamkeit ganz enorm nach vorn bringen. Ne? Etwas, was wir ja alle spüren wollen.
Ganz genau. Genau. Wie früher in der Schule in einem Physikexperiment. Ne? Du hattest da irgendwie so einen Strohhalm, den du so reisen konntest, hattest du mehrere und die miteinander verflochten waren, dann kannst du es nicht machen. Ne? Und de facto, das ist das ja. Ne? So zu erkennen, mit wem, wie kann ich mich verbinden, sodass wir gemeinsam dann gerade in diesen turbulenten Zeiten für gute Zukunft uns zusammen einsetzen können.
Hast du noch mal ein konkretes Beispiel rund um Inner Development, was vielleicht Menschen, die das hier hören, sofort umsetzen können? Also ich meine, wir packen ohnehin alles, was wichtig ist, an Links und an Informationen in die Shownotes, dass man dem nachgehen kann. Aber wie wird das greifbar, um sich das vorzustellen, wie man da den ersten Schritt in diese Reise machen kann?
Also für die Links kann ich auch die ganze Link zu der Toolbox geben. Das ist eine ganz große Toolbox und alles Open Source und verfügbar. Eine Übung, die ich zum Beispiel neulich gemacht habe, bei uns in der Human-Centered Technology Community, war Tree of Life, also der Lebensbaum. Und die funktioniert eigentlich recht einfach. Und de facto schenkt man den Menschen Zeit für Selbstreflexion. Das, was wir sonst uns selten nehmen. Ne? Und das geht so in 6 Aspekten weiter. Also was sind meine Wurzeln, was nährt mich, was ist mein Stamm, was sind meine Zweige, was sind die Früchte, die ich trage? Und auch eine sehr kraftvolle Frage ist aus meiner Sicht auch, was müsste ich loslassen? Ne? Also quasi, was der Baum auch, der kompostiert ja auch Teile von sich, die wiederverwertet werden. Also, was müsste ich loslassen, damit ich meine Vision, meine Knospen, die sich noch entwickeln wollen, vorankomme? Und danach, nachdem jeder im Stillen 10, 15 Minuten darüber reflektiert hat, lasse ich die Menschen in 2, 3 Gruppen austauschen. Und das ist so einfach, aber so verbindend. Ne? Einfach auf sehr, sehr, sehr menschliche Art und Weise. Ne?
Du leitest das ja an, du bist dort Coach. Was kommen da für Menschen an und was für Erfahrungen hast du gemacht? Da sind da nur welche, die sagen, ich bin hier aus voller Überzeugung? Oder, also worauf ich hinaus will, ich habe selbst schon, ne, Situationen erlebt, wo es in klassischen Business-Kontexten darum geht, sich zu öffnen. Und wie schwierig das ist für manche Menschen, wie sehr sie damit fremdeln. Wie nimmst du das wahr und wie stärkst du diese Menschen, die vielleicht mit solchen Zweifeln haben oder so solche Barrieren erstmal überwinden müssen?
Schöne Frage, die du stellst. Ne? Und das ist ja so unterschiedlich. Ich bin in unterschiedlichen Kontexten unterwegs, als Trainer, als Coach. Ne? Und manche, die sind auf der Suche, die kommen freiwillig. Ne? So im Search Inside Yourself, da stolperst du nicht zufällig vorbei. Da willst du einfach dieses persönliche Wachstum. Und da kommen die Leute, die das wirklich wollen. Manchmal bin ich aber das trojanische Pferd. Und da ich ja im Thema KI manchmal gefragt werde, und dann gehe ich noch vor KI-Konferenz und mache aber de facto ganz viel diese innere Arbeit. Und da kommen nicht nur die an, die jetzt freiwillig zu so einem, sage ich mal, Innerwachstumskurs gekommen wären. Und teilweise sind die auch schon manchmal ein bisschen befremdet und so, was hat das jetzt mit KI zu tun? Da muss man ein bisschen die Brücke bauen. Dann sind sie oft berührt. Und im persönlichen Austausch, ich habe so oft schon Tränen fließen sehen. Okay. Weil das so, oh, so persönlich wird. Ne? Und so, wo die Menschen sagen, oh, dafür ist Raum da, dass ich diese meine menschliche Seite zeigen kann. Ich hatte diese Woche mit Jan Artem Hendriksen geredet. Ne? Das ist der IDG-Haupttreiber, Professor aus Stockholm und so. Und da hat er erzählt, wie sie so eine wertebasierte Diskussion irgendwo in Ericsson eingeführt haben. Ne? Und einfach ganz simpel, du hast so ein App, mit der du deine Werte so anklickst und dann reden die Leute drüber. Und dann haben da so 57 Jahre alte Ingenieure irgendwo im tiefsten Wald gesprochen mit anderen und da sind so viele Tränen geflossen, weil ich dachte, oh Gott, so eine persönliche Ebene. Ne? Und das ist, was ich bei mir auch erlebe. Menschen, die kommen, oh, da war zufällig jemand aus meinem Bereich in deinem Kurs und ey, wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen, aber jetzt lerne ich den so richtig kennen. Wow, wir brauchen mehr davon, ne? Weil am Ende des Tages sind wir doch der ganz Mensch und wir bringen uns ja als ganz Mensch ja ein und nicht nur, ich mache doch die Rolle XY, das wird doch nichts.
Ja, es wird viel davon geredet, ne? Was wir alles für Komfortzone verlassen müssen. Ne? Ziemlich abgehalfterter Begriff, aber ist ja klar, was damit gemeint ist. Und das finde ich sehr spannend, wenn man A, möglichst interdisziplinär denkt und Dinge miteinander in Verbindung bringt, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat anfangs. Und vor allen Dingen, ne, also es ist ja überhaupt gar nicht absurd, das Menschliche. Wir sind ja alle die Menschen. Ja. Ne? Also warum das nicht auch in die Waagschale werfen dabei? Ne? Ja. Also das finde ich toll. Und ich finde richtig klasse, wenn und du sagst, dass du das so subversiv einstreust. Das wäre eine schöne Strategie.
Ja, und weißt du, meine Beobachtung ist aus, wir Menschen, wir sehen uns danach eigentlich so tiefere Gespräche zu führen und nicht nur übers Wetter zu reden, aber wir empfinden das unhöflich, jetzt so richtig tief einzusteigen, so, was bewegt dich so wirklich und so, dann ist, wow, was denn jetzt passiert, ne? Ja. Und deswegen, wenn ich dann sage, guck mal, wir sind alle in so einem Labor, ich gebe euch jetzt mal die Frage, dann bin ich quasi schon die Entschuldigung, da muss nicht jemand sich seltsam fühlen und auf die Füße treten und eigentlich lieben es die Leute. Ne? Und wenn ich dann auch sage, so, und jetzt hören wir einfach auch 3 Minuten einfach zu, was die andere Person mitgebracht hat. Du musst jetzt nicht kommentieren, auch keine Tipps geben, einfach mal 3 Minuten zuhören, was die Person so richtig mitbringt. Und die Leute sind dann dankbar, weil ich quasi denen das Labor-Environment da mitgebracht habe und denen diesen tiefen Wunsch nach so, ich würde lieber eigentlich über was Persönliches reden, statt übers Wetter und Fußballergebnisse.
So ein richtiges Back to the Roots, ne? Also, weil ist ja nichts Verrücktes, was erfunden wird, sondern einfach nur eine Besinnung darauf, wer wir eigentlich sind.
Ja.
Sehr spannend. Tatjana, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, wenn du das einmal reflektierst, was ist die eine Sache, die du den Menschen, die zuhören, mitgeben möchtest, wenn es um dein Thema geht, dieses wir sind die Menschen im Business, in der Arbeit mit Technologie, kann man ja auch in alle anderen Business-Facetten reindenken und so weiter. Was ist das eine Ding, was dir wichtig ist?
Mitgestalten, mit anpacken. Also nicht Sachen für gegeben nehmen, sondern die Zukunft gestalten wir, jeder von uns. Und es braucht jeden von uns, das würde ich gerne mitgeben. Und einfach euch selbst die Erlaubnis zu geben, diese Zukunft mit allen Mitteln, die ihr habt, so zu gestalten, dass ihr das als lebenswert empfindet.
Das hast du sehr gut gesagt. Gibt es noch etwas, was du denkst, was noch nicht gesagt wurde, was aber wichtig ist, was dir am Herzen liegt?
Vielleicht eine kleine Erinnerung für uns alle als Mensch. Wir werden geboren als eine Spezies, die so offen und neugierig ist. Wenn du so Babys anguckst, wie sie laufen lernen, wie sie sprechen lernen, die probieren es aus. Und irgendwas passiert mit uns, dass wir dann im Erwachsenenalter, dann sind wir nicht mehr. Da haben wir unsere Default-Setting verloren. Und dann haben wir so eine Brille und Prägung und Konditionierung. Und ich möchte einfach alle erinnern, wir sind eigentlich als Spezies Mensch eigentlich offen. Wir sind eigentlich sehr neugierig und eine Einladung auszusprechen, wie viel könntest du vielleicht von diesem Default-Setting wieder in dir spüren? Weil so gelingt es, glaube ich, Grenzen zu überwinden, so gelingt es, Sachen zu gestalten, die vielleicht ein bisschen anders sind und die Welt nicht so als gegeben hinnehmen.
Das finde ich richtig klasse. Den Begriff habe ich so noch nicht gehört, aber ich finde ihn absolut treffend. Das Default-Setting.
Ja.
Sehr spannend, ne? Man hört ja häufig auch, ich habe diese Woche wieder. Das war ein Zitat von mir sehr, sehr geschätzten Carl Sagan, der wahrscheinlich in den 70er Jahren darüber reflektiert hat, was die Schule mit den Kindern macht. Ne? Dass die halt als super neugierige Wissenschaftler damals starten und wenn sie dann Seniors sind, dann ist das alles weg unter so einer Decke verborgen. Aber eigentlich, so wie du es gerade sagst, kann man diese Geschichte ja über das ganze Leben erzählen. Ne? Das ist ja nicht nur die böse Schule, die das so macht, sondern es ist ja ein System, in dem wir leben, was das leider eher fördert, was andere Narrative bemüht häufig, die ganz anders klingen, aber wo das Handeln so ist. Und der Ausbruch daraus, den müssen wir anstreben.
Genau. Und die eigene Neugier. Weißt du, wir würden heute alle noch krabbeln und nicht lernen zu laufen, wenn wir alle noch in diesem Mindset wären, als wir Babys waren, den wir heute haben. Und deswegen, lass uns nicht die Schuldigen suchen, wir müssen am System arbeiten. Aber für jeden, der hier zuhört, Einladung, nicht den Schuldigen suchen, sondern ab jetzt ein bisschen mehr vom Default-Setting, Neugierde, Offenheit für Neues, einfach mal scharf schalten.
Zum Default. Das finde ich toll. Liebe Tatjana, ganz, ganz lieben Dank für diese tollen Einblicke und die Geschichten, die du geteilt hast und deine Zeit. Ich empfinde das als wahnsinnig wertvoll und ich hoffe, dass das unseren HörerInnen auch genauso geht. Und deswegen nochmal alles Gute an dich und vor allen Dingen viel Erfolg bei dieser wichtigen Arbeit und der Mission, die du verfolgst.
Tausend Dank, dass ich hier sein dürfte und auch dir viel Erfolg mit der wichtigen Mission, über Zukunftsoptionen im anderen Narrativ zu sprechen. Tausend Dank.
Ganz lieben Dank dir. Was für ein inspirierendes Gespräch. Tatjana hat uns heute mitgenommen auf eine Reise durch das Spannungsfeld zwischen Technologie und Menschlichkeit. Was bleibt für mich hängen? Technologie verändert sich rasant, aber wir entscheiden, wie wir sie gestalten. Responsible AI ist keine Innovationsbremse, sondern eine Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg. Emotional Intelligence und Inner Development, das sind keine Soft-Themen, sondern essentiell für die Zukunft von Arbeit und Führung. Wir alle tragen Verantwortung. Unternehmen, Wissenschaft, Politik, aber auch jede und jeder einzelne von uns. Und vielleicht am wichtigsten, unser Default-Setting. Das ist Neugier. Wir sind als Menschen darauf ausgelegt, zu lernen, zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Lassen wir uns das nicht nehmen. Ich finde es klasse, wie Tatjana das ausgedrückt hat. Danke an euch, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch eine Bewertung da. Teilt sie mit anderen und abonniert den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Ihr wollt mitdiskutieren? Dann folgt mir doch auf LinkedIn, Substack, Instagram, Blue Sky oder Mastodon. Ihr findet mich dort überall mit dem Handle TheAndreKramer. Ich freue mich über eure Gedanken und Impulse und sag jetzt bis zur nächsten Folge, bleibt dran!